Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 Reflexe. Am kommenden Sonntag findet in der Ukraine die Stichwahl um die Präsidentschaft statt. Und wie der Wahlkampf zeigt, ringt die Ukraine bald 20 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion immer noch um ihre Unabhängigkeit und Identität. Der angestrebte Weg in die Europäische Union erweist sich als steinig. Der junge ukrainische Autor und Übersetzer Timofei Havrilov ist ein scharfer Beobachter seines Landes. Und als solcher hat er auch schon Kolumnen für die Frankfurter Rundschau verfasst. In seinem nun auf Deutsch veröffentlichten Roman »Wo ist dein Haus, Odysseus?« steht die Ukraine zwar nicht im Zentrum, aber der moderne Odysseus, den Havrilov zwischen Ost und West nomadisieren lässt, ist unverkennbar geprägt von den Erfahrungen des Aufbruchs, der Identitätssuche und der Rückbesinnung auf die Tradition im postkommunistischen Osteuropa. Barbara Basting hat Timofei Havrilov im vergangenen Herbst im Rahmen der Basler Buchmesse getroffen und mit ihm in unruhigem Umfeld über seine Darstellung eines zeitgenössischen Odysseus und über die aktuelle Rolle der Literatur in der Ukraine gesprochen.
Timofei Havrilov, wenn wir hier an die Ukraine denken, da kommen einem so ein bisschen klischeehafte Bilder. Man denkt an die weizenfarbenen Zöpfe von Julia Timoschenko. Man denkt an das dioxinzerfressene Gesicht von Viktor Juschtschenko. Man denkt an diese Erdgasstreitigkeiten. Man denkt Tschernobyl. Man denkt eigentlich Krise. Was ist denn Ihr Bild Ihrer eigenen Heimat?
Das ist natürlich alles auch Ukraine, aber das ist auch viel, viel zu wenig für so ein Land. Die Ukraine scheint mir viel differenzierter zu sein. Natürlich befindet sie sich seit der Wende immer noch im Umbruch. Sie sucht nach einem modernen Gesicht, nach einer modernen Identität für sie, mit der sie selbst konform leben kann, aber auch die von der Welt in der Weltgemeinschaft irgendwie anerkannt wird und erkannt wird.
Und Sie haben jetzt in Ihrem Buch eigentlich genau diese Zerrissenheit zwischen Osten und Westen sehr stark auch zum Thema gemacht. Das Buch heißt »Wo ist dein Haus, Odysseus?« und ist ein Buch über das Nomadisieren, über das Reisen, über das Abenteuer, über Obdachlosigkeit, über die modernen Nomaden. Was hat Sie denn an dieser antiken Figur, literarischen Figur des Odysseus interessiert?
Mich hat an dieser Figur oder an diesem Stoff vielmehr fasziniert, dass er wieder aktuell und geeignet geworden ist, die Atmosphäre der heutigen Welt schlechthin zu erfassen. Nicht nur der Ukraine im Speziellen, aber auch die Globalisierung und das alles, was mit ihr in Verbindung steht, die Reisen, die Umwälzungen, also die quasi neue Völkerwanderschaft.
Timofei Havrilov, die Frage nach dem Ort ist zentral in Ihrem Buch. Es ist einerseits die Frage, wo ist die Ukraine heute zerrissen zwischen Ost und West, kann man wohl ein Stück weit sagen. Dann ist die Frage, wo ist Heimat? Und eine andere wichtige Frage ist auch, wo steht eigentlich der Dichter oder Schriftsteller in dem Ganzen? Vielleicht fangen wir mal mit der Frage an, wo ist die Ukraine? Es sind jetzt diese großen Feierlichkeiten gewesen in Deutschland, 20 Jahre Wende. Wir sehen eigentlich jetzt sehr viel deutlicher als vielleicht vor 10 Jahren und vor allem vor 20 Jahren, was das für Folgen hatte. Wo steht denn da in diesem Ganzen, in Ihrer Wahrnehmung, die Ukraine heute?
Die Ukraine hat, glaube ich, aus vielen Gründen diese Möglichkeit verpasst, im vollen Zuge dieses Ereignis mitzufeiern. Das hat sich so auch aus der Geschichte her ergeben. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, der Status der Ukraine in der Sowjetunion war viel, viel schlimmer als zum Beispiel das Leben in einem kommunistischen Polen der damaligen Zeit. Meine Vorstellung, mein Gefühl ist, dass damals selbst die Satellitenstaaten der Sowjetunion, die mitteleuropäischen wie Polen, damalige Tschechoslowakei, Ungarn, sie hatten doch viel mehr Luft zum Atmen im Vergleich zu der Ukraine. Und das wird immer vergessen, wenn die Ukraine zu Recht geschimpft wird, dass sie zu wenig Reformen macht, zu wenig sich anstrengt. Der Verlauf der Geschichte ist viel anders. Und die erworbene Freiheit und die Unabhängigkeit, sie war erst der ganze Anfang, was für die anderen Staaten nicht mal so war. Für die anderen Staaten in Mitteleuropa bedeutet es vor allem die Befreiung von der Diktatur, vom Totalitarismus. Und für die Ukraine bedeutete das erst der Anfang einer Identitätssuche, was ist die Ukraine und welche Ukraine ist oder soll heute sein.
Sie schreiben in Ihrem Buch diese Frage eigentlich mal ganz exemplarisch auf. Wo ist die Ukraine, im Osten oder im Westen, im Westen des Ostens oder im Osten des Westens? Was ist denn für Sie die Antwort?
Da spiele ich mit diesen Versuchen, die Ukraine irgendwo zu verorten. Und sehr oft, wenn man die Medien liest oder die Meinungen hört, hat man den Eindruck, dass es etwas Virtuelles, was eine erfundene poetische Landschaft ist, und daran knüpfe ich. Für mich bedeutet Ukraine, wenn ich ganz simpel und direkt antworte, ein Teil Europas, ein unabdingbarer Teil Europas. Wir müssen bedenken, dass die Europäische Union noch nicht ganz Europa ist. Das heißt, die Ukraine ist nicht ein Teil der Europäischen Union, aber ist zweifelsohne ein Teil Europas. Historisch, kulturell, aber auch zunehmend wieder wirtschaftlich. Und diese Besinnung der Ukraine auf die eigene Geschichte, das ist auch geschieht im Zuge dieser Rückkehrreise nach Europa. Also ich würde jetzt sprechen, dass die Ukraine sich auf der Reise nach Europa befindet.
Das ist natürlich auch wahrscheinlich eine Perspektive, die sehr stark aus Ihrer eigenen Herkunft geprägt ist. Sie stammen ja aus der Westukraine, aus Lviv. Das ist das frühere Lemberg. Und das ist ja auch eine Gegend, die literarisch eine Art Bindeglied zwischen Osten und Westen war. Ich denke jetzt nur an Schriftsteller wie Paul Celan oder an Josef Roth. Und Sie haben ja da auch als Übersetzer sich betätigt. Was haben Sie denn von dieser Tradition schon als junger Mensch, als Schüler mitbekommen? Ist das noch sehr präsent in der Ukraine, in der Westukraine?
Leider habe ich als Schüler, das heißt noch vor der Wende, von dieser Tradition kaum etwas mitbekommen, weil diese Literaturgeschichte, aber auch diese Geschichte wurde ausgeklammert, verschwiegen und ganz anders dargestellt in der offiziellen damaligen Geschichtsschreibung. Die Entdeckung dieser reichen Literaturlandschaften, beispielsweise in der Bukowina oder in Galizien vor 1939, fand erst nach der Wende, also 89, 91 statt, und langsam ist diese Vielfalt, sie rückt wieder ins Bewusstsein der heute dort lebenden Menschen, weil bekanntlich diese Vielfalt total ausgelöscht worden war, vor allem durch die Nazi-Diktatur, aber auch durch die Sowjetdiktatur vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sowohl die Städtebevölkerung als auch die Kulturlandschaft ist in diesem Zuge völlig neu dann strukturiert worden.
Wie stark werden denn diese Autoren, die Sie ja auch übersetzt haben, namentlich Celan, Josef Roth, aber dann auch den modernen Österreicher Thomas Bernhard, wie stark werden die denn überhaupt wahrgenommen heute? Ist das eher so eine Minderheitenwahrnehmung oder gibt es da ein größeres Interesse, auch gerade der jungen Generation?
Was die Lyrik anbetrifft, so ist es dann auch eher die Passion oder die Sache eines engeren Kreises, aber es war immer so und ist auch so, es gilt auch für die ukrainische moderne Lyrik, aber was die Prosa-Schriftsteller anbetrifft, der Vergangenheit, vor allem Josef Roth, er kommt sehr gut an in ukrainischen Übersetzungen, weil er auch ein unterhaltsamer Erzähler ist und er schreibt einfach interessant und alleine aus diesem Grund wird er gelesen. Aber ein Zusatzbonus, dass er aus Galizien stammte. Also das ist sozusagen weckt zusätzliches Interesse für Josef Roth. Thomas Bernhard, das ist eine schon ganz andere Perspektive, eine ganz andere Zeit. Das ist eine Entdeckung der Ende der 90er Jahre für die ukrainische Literaturlandschaft. Er scheint auch anzukommen, obwohl ihm sehr oft vorgeworfen war, dass er mit dem lokalen Stoff arbeitet, aber irgendwie kommt er an. Also manche Theater wollen jetzt seine Stücke in ukrainischen Übersetzungen auf die Bühne bringen. Und es war immer schon so, dass das Interesse für die europäischen Literaturen in der Ukraine, sowohl im Westen als auch im Osten, immer im Vordergrund gestanden sind. Wahrscheinlich etwas im Unterschied zu den politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen. Und das ist noch für mich ein zusätzliches Zeugnis dafür, dass Ukraine sich kulturell irgendwie geistig in diesem Raum versteht. Aber auch natürlich das Interesse für die anderen Kulturen, Literaturen dann aber erst nach dieser binneneuropäischen Selbstbesinnung, aber auch was überall auf der Welt in der Literatur geschieht, ist natürlich interessant für uns.
Das heißt, es ist jetzt eigentlich wie auch so eine neue Identitätsbildung oder Identitätssuche, die auch über die Literatur ein Stück weit stattfindet, auch über eine Neuentdeckung einer Tradition. Kann man das so sagen, Timofey Havrilev?
Ziemlich stark. Ich glaube, dass diese Entdeckungen der alten Literatur, aber auch die Übersetzungen der neueren literarischen Texte, die tragen sehr stark dazu bei, dass die Ukraine auch an ihrem eigenen Bild mitmacht. Ich glaube, dass die Kultur dort ganz vorne ist und ich glaube, dass auch die Menschen und die Zivilgesellschaft schon ziemlich voran ist und die politischen, aber auch erstaunlicherweise die wirtschaftlichen Eliten in der Ukraine, ist es fast das Gleiche, die politische und wirtschaftliche Elite, die hängen irgendwie nach.
Wenn ich jetzt Ihr Buch lese, aber wenn ich auch andere Autoren aus der Ukraine lese, die in den letzten Jahren im deutschen Sprachraum bekannt geworden sind, ich denke jetzt so auch an zum Beispiel Juri Andruchowitsch, dann fällt mir auf, dass so unterschiedlich sie dann stilistisch und formal sein mögen, es fällt auf, dass ein Weltbild da am Zerfallen ist und dass eigentlich jetzt diese Bruchstücke beschrieben werden, diese Fragmente, das hat was sehr Groteskes, in Ihrem Fall auch sehr stark Expressionistisches. Sie haben ja Georg Trakl übersetzt, vielleicht haben Sie da auch Inspirationen her. Und man liest es immer so ein bisschen wie so eine, aus einer fast exotischen Perspektive. Da denkt man, aha, diese osteuropäischen Länder, ist ja alles sehr lustig. Die leben irgendwie mit diesem Chaos und gewinnen daraus so eine halb amüsante, halb sarkastische Literatur. Können Sie mit so einer Lesart etwas anfangen oder ist das ein Missverständnis?
Das trifft wahrscheinlich ein bisschen zu. Die Wege und die Schreibweisen sind ziemlich unterschiedlich. Ich stelle in den Mittelpunkt doch nicht die spezifisch ukrainischen Probleme, sondern den modernen Menschen, also einen Menschen in der heutigen Welt und dann seine Innenwelt und seinen Bezug zu der Außenwelt. Aber natürlich schwebt immer wieder diese Frage der Ukraine mit. Aber eindeutig ist auch im Roman nicht festgelegt, dass der Protagonist, der sich hin und wieder verschwindet oder spaltet, dass er ein Ukrainer ist. Man geht davon aus, also weil der Autor aus der Ukraine kommt, dass eventuell auch sein Protagonist aus der Ukraine kommt, auf jeden Fall irgendwo aus dieser Region. Aber mir ist es daran gelegen, ein bisschen die Atmosphäre der heutigen Zeit einzufangen und des Zustand eines Ichs in der heutigen Zeit, also unabgesehen von der ethnischen, religiösen, anderen Herkünften.
Dieses Ukrainische, Sie sagen, man vermutet das, weil der Autor aus der Ukraine stammt. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass es so Schilderungen gibt, die jetzt für einen Leser hier in der Schweiz oder in Westeuropa sehr stark so einen bestimmten Goût haben. Also ich denke nur an diese Schilderungen von Bahnhöfen, in denen man da wartet und wo ganz unvorhergesehene Dinge passieren, beziehungsweise Züge plötzlich nicht mehr fahren. Das kippt ja dann so etwas ins Traumhafte und Surreale eigentlich. Es gibt diesen Zug zum Beispiel Kiew, Lemberg, Lissabon, das ist ein Traumzug.
Den gibt es in der Wirklichkeit nicht, das ist eben ein Traumzug. Und diese Situation auf den Bahnhöfen zeigt natürlich irgendwie die Unsicherheit des Protagonisten, was alles in ihm geschieht und was alles er für die Realität wahrgenommen angesprochen wird, aber zeigt auch irgendwo auch die Situation der Ukraine. Also ein Land, das es gibt, aber das es auch doch nicht gibt, weil es noch zu wenig irgendwie im Bewusstsein präsent ist. Die Bahnhöfe an sich gehören natürlich unbedingt dazu, zu den Reisen. Und dass ich diese Bahnhöfe beschreibe als typische Bahnhöfe, die es überall auf der Welt gibt, mit sezessionistischen Fassaden, das ist natürlich etwas ironisch gemeint, weil es eindeutig dann irgendwie auf Mitteleuropa zurückzuführbar ist.
Und dieser Traumzug, der ja klar als solcher erkennbar ist, von Kiew nach Lissabon, der hat für mich auch sehr stark mit einer Verortung in einem dichterischen Kosmos zu tun. Lissabon, das steht natürlich ein Stück weit für Pessoa, der Fernando Pessoa, der mehrere Male auch vorkommt. Es ist in diesem Roman ja ein sehr umfangreiches, poetisches, schriftstellerisches, literarisches Universum abgesteckt. Ist das auch ein bisschen Ihr Universum, in dem Sie sich bewegen?
Eindeutig. Das, was ich mir am meisten für dieses Buch wünschte, als ich es geschrieben habe, dass es auch unter anderem als eine Hommage an Europa der Literatur und der Kultur wahrgenommen wird. Und obwohl mein Protagonist in diesem neuen Europa ein bisschen fremdelt, ist es nicht bei mir so. Also ich fühle mich und identifiziere mich eindeutig als Europäer, vor allem mit den europäischen literarischen Traditionen. Und dass Sie Pessoa erwähnt haben, das war eine Entdeckung für mich, eine unglaubliche Entdeckung, noch bevor ich den Verleger Ammann kennengelernt habe. Durch deutsche Übersetzung, weil ich kein Portugiesisch kann, habe ich Pessoa, das Buch der Unruhe, in deutscher Übersetzung gelesen. Und ich habe diese Seelenverwandtschaft gespürt über Jahre, aber auch über die Entfernungen hinweg. Also das war etwas Erstaunliches für mich.
Und das gibt ja dann unter anderem auch so eine Buchhandlung, Letter heißt sie, glaube ich, in dem Buch, aber die stürzt ja ein. Also da kommen dann alle möglichen Schriftsteller vor. Sie machen ja sehr viele Listen in dem Roman. Das ist eine der Listen, der Aufzählungen, die da vorkommen. Was heißt es, dass diese Buchhandlung einstürzt? Das ist ja eigentlich eher ein negatives Symbol, eine einstürzende Buchhandlung.
Das ist Ausdruck dessen, dass die ganze Tradition nicht natürlich buchstäblich einstürzt, aber das heißt in einer Identitätskrise sich befindet. Aber zum anderen ganz konkret auch gemeint ist die Atmosphäre in den ukrainischen, vor allem in den westukrainischen Städten, die noch die wunderbaren Reste der alten Architektur aufweisen können. Aber diese Häuser stürzen buchstäblich ein. Und es geht auf einen konkreten Fall zurück, dass ein Haus eingestürzt ist, ein Haus, in dem man eine erste große Buchhandlung, also supermarktähnliche Buchhandlung einrichten wollte. Dann hat man sie halt in einer anderen eingerichtet.
Ich möchte nochmal auf diese Figur des Schriftstellers, des Autors zurückkommen, der ja auch die Odysseus-Figur dieses Romans ist, der einerseits imaginäre Reisen macht, andererseits reale Reisen macht. Und das verschränkt sich ja auf eine ziemlich komplizierte Weise. Es ist ja kein richtiger roter Faden drin, außer dieser Reise. Es sind sehr viele Fragmente. Was hat Sie dazu bewogen, diese Form zu wählen? 4 Teile, Aufbruch, Reise, Rückkehr, das sind so etwa ist etwa die Struktur des Ganzen.
In diesem Buch wollte ich bewusst keine übliche Geschichte erzählen, aufrollen. Ich wollte die Atmosphäre einfangen und die Geschichte der Atmosphäre quasi zum Ausdruck zu bringen. Daher ist es von der Komposition her so puzzleartig, aber aus meiner Sicht, und darum habe ich mich bemüht, dass diese Puzzle doch ziemlich eng zusammenhängen und daraus ein Gefüge entsteht. Nur natürlich kann der Leser, der gewohnt ist, so gut erzählte lineare Geschichten zu lesen, er wird wahrscheinlich verblüfft sein.
Ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen, die damit ein bisschen zusammenhängt, nämlich eigentlich, was für Sie die Rolle des Schriftstellers ist. Es gibt in dem Roman eine Stelle, wo es um einen Schriftsteller geht, der Dichter und seine Verehrer, eine längere Passage. Ich weiß nicht, ob das ein Porträt ist. Ist das ein Porträt von jemandem?
Das ist keine Schlüsselgeschichte. Das ist eher so ein Summa summarum. meiner Beobachtungen, wahrscheinlich meiner Fantasie. Aber das ist keine Schlüsselgeschichte.
Und genau in dieser Passage gibt es dann einen kleinen Abschnitt, und in dem wird darüber nachgedacht, was der Dichter sein soll, der Schriftsteller sein soll. Und ein Schlüsselsatz ist für mich dort: nicht der sei Dichter, der Gedichte schreibt, nur der Citoyen ist, also der Schriftsteller, der sich auch staatsbürgerlich engagiert, der sich für das Gemeinwesen engagiert. Ist das eine Rolle, die Sie auch als Schriftsteller für sich in Anspruch nehmen?
Diese Passagen, die spielen in so einem Haus der Erinnerung oder Haus des Gedächtnisses, und da geht es ziemlich turbulent zu, und in einer Etage findet eben dieses Stück mit dem Dichter statt. Ich habe versucht, diese Identitäten, die Kleider irgendwie in Frage zu stellen, aber auch aufzuwerfen, die einem Dichter immer angelegt werden, dass er dies, das und jenes sein muss. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Dichter vor allem Dichter sein, also Künstler sein muss. Und aus dieser Perspektive finde ich manchmal sogar schade, dass nur aus dem Grunde, dass ein Schriftsteller ein Ukrainer ist, dann das Thema Ukraine irgendwie sein eigenes Schaffen in Schatten stellt. Aber auf der anderen Seite versuche ich zu trennen. Natürlich als Staatsbürger, als Mensch, als Person ist es mir überhaupt nicht gleichgültig, was in meinem Land passiert, und dazu nehme ich mehrmals Stellung. Aber vor allem dann in Form der Feuilletons, diese Art auch halbwegs literarischer, aber halbwegs direkter Meinungsäußerung, aber nicht so in Form der Romane, obwohl hier auch im Roman sehr oft diese Verquickungen, Anspielungen, Äquivoke an das politische Tagesgeschehen gibt, aber auch die Zusammenziehungen der Geschichte und des heutigen Tages, wie diese Ansprache des Präsidenten. Als Vorlage habe ich eine tatsächliche Ansprache des ukrainischen Präsidenten von Viktor Juschenko genommen, als er in der Orangenrevolution noch nicht Präsident war, aber diese berühmte Rede, eine sehr hoffnungsvolle, kurze Rede gehalten hat, und was zum Teil daraus geworden ist. Ich spiele damit durchaus wohlwollend, aber auch sehr ironisch und ein bisschen distanziert. Und die historische Verquickung, dass diese Situation der Obdachlosigkeit, die auch speziell für die Ukraine auch irgendwie an die Zeit des Zerfalls der Donaumonarchie erinnert, und diese Anrede des Präsidenten korrespondiert irgendwie mit der Ansprache an meine Völker des Kaiser Franz Josef I., das übrigens durch einen Schriftsteller, Hugo von Hofmannsthal, vorbereitet worden war. Das hat mich ziemlich stark erstaunt.
Es ist für mich eigentlich auch dadurch sichtbar geworden, dass Sie eine sehr kritische Einstellung hier sichtbar machen zu diesen ganzen Folgen des Kapitalismus, der in den ehemaligen Einflussbereich der Sowjetunion besonders wilde Blüten getrieben hat. Also ich denke nur an diese sehr lustige Passage auch mit McDonald's, wo das dann auch karikiert wird, und diese Passage gleich am Anfang, wo es um den Ausverkauf geht. Also der Ausverkauf, der ja nicht einfach nur so ein kurzer Moment ist im Jahr, sondern eigentlich so ein Gesamtphänomen. Alles wird ständig verramscht, alle verkaufen die ganze Zeit irgendetwas. Das ist ja doch schon auch der Schriftsteller als Citoyen ein Stück weit.
Ja, und das habe ich auch im Roman bewusst getan, weil die Form dessen, was in der Ukraine, aber auch in den anderen postsowjetischen Ländern als Kapitalismus bezeichnet wird, das führt, glaube ich, die freie Marktwirtschaft irgendwie treibt bis in die Groteske. Und da gibt es ziemlich viele Punkte für eine Kritik dieser Entwicklungen. Ich glaube, dass es auch die Folge dieser Verarmung, vor allem kulturellen Verarmung, bedingt durch die Sowjetherrschaft bestimmt worden ist, dass viele Menschen Unternehmen gegründet haben, sehr schnell zum großen Reichtum gekommen sind. Sie wissen aber nicht, was sie damit anfangen können. Das heißt, es fällt ihnen einfach an einer normalen Kultur, an einer normalen Ausbildung, was hier in Europa zum Beispiel jeder Bürger genießt. Man wird hier schon in eine Kulturatmosphäre hineingeboren. Man kann auch hier Kapitalismus kritisieren, ist wahrscheinlich gut so. manchmal das scharf zu sehen, aber es ist was ganz anderes, was in der Ukraine der Fall ist. Und dann kommen diese reichen, neureichen Menschen auf die verschiedensten Ideen. Der eine will zum Beispiel in der Stadt Lviv ein Delfinarium einrichten. Und Lviv ist eine Stadt, wo ziemlich viele Menschen noch sehr arm leben, wo die Straßen, die Gehsteige kaum begehbar sind zum Teil. Und da will einer alleine, weil er viel, viel Geld hat, sowas machen. Und das ist schon das Groteske. Der Alltag selbst ist grotesk. Wenn ich gehe und schaue mir die Obdachlosen an, die in einer Mülltonne wühlen und diese Idee, die fast schon sehr nah an der Verwirklichung war, ein Delfinarium mitten und sogar in einem Park in Lviv, das finde ich irgendwie mehr als grotesk. Da ist mein Roman nicht grotesk genug mit diesen Szenen.
Das heißt, man findet es eigentlich alles im Alltag und muss es nur aufnotieren. Das macht doch die Arbeit eigentlich sehr leicht für den Schriftsteller. Und es ist ja für uns genau das, was ich vorhin auch so ein bisschen als diese Ostexotik beschrieben habe. Aber es ist ja dann doch noch mehr.
Ja, wahrscheinlich gibt auch diese Situation für einen Schriftsteller mehr Möglichkeiten, mehr so Primärstoff, mit dem man dann weiterspielen kann. Aber mir geht es weniger darum, um irgendwie unmittelbar den Alltag zu beleuchten, zu erfassen, sondern mich bewegt es immer in die Richtung das Poetische, das Gemeinkulturelle und das Befinden eines Menschen.
Wie ist das jetzt die aktuelle Situation auch der Kultur oder Literatur vor dem Hintergrund, dass jetzt auch die Ukraine in dieser ganzen Wirtschafts- und Finanzkrise sehr stark gelitten hat? Die Wirtschaft ist ja extrem eingebrochen. Gibt es da so etwas wie eine Rückbesinnung auf kulturelle Werte? Sie haben gesagt, das ist zum Teil gar nicht da, aber vielleicht doch ein Versuch, da etwas aufzubauen, was anderes als nur Konsum und Kommerz?
Leider nicht. Das habe ich mir auch so gedacht und so erwartet, dass es dann irgendwie ein Umdenken bewegt, aber das ist bisher nicht der Fall gewesen. Und dass die Ukraine viel stärker von der Krise betroffen worden ist als die zum Beispiel westeuropäischen Staaten, das ist doch klar, weil die Ukraine noch immer aus der postsowjetischen Krise noch nicht hinaus war. Sie hat noch nicht diese starken, festen Institutionen des gesellschaftlichen, des wirtschaftlichen, des sozialen Lebens, wie sie hier im Westen funktionieren und selbst eine große Krise einigermaßen abfedern. Die politischen Eliten, die bemühen sich nur darum, ihre Existenz als Businessleute zu retten. Auf die Kultur hat das zusätzlich schlechte Auswirkungen gehabt, dass zum Beispiel sich im Entstehen befundene Verlagswesen, Buchwesen, Buchmarkt, er ist wieder kaputt zusammengebrochen und viele Verleger haben ihre Tätigkeit eingestellt. Die größeren Verlage geben jetzt anstelle von Dutzenden von Titeln ein bis zwei Titeln an Literatur im Jahr heraus und alle warten ab, dass es dann vorbei sein wird.
Timofey Avrilev, wie sieht das aus? Wer liest Sie in der Ukraine? Wie viele Bücher können Sie dort verkaufen? Wie weit sind Sie verbreitet? Was sind das für Kreise? Wie hat man sich diese literarische Szene vorzustellen?
Man kann sie sich schwer vorzustellen, weil es unmöglich ist, eine Art Statistik zu machen. Man weiß nicht einmal, wie viele Exemplare von einem Buch wo verkauft worden sind. Also ich kann ungefähr meine Leserschaft abschätzen, dass es dann vor allem die jüngeren Leute sind, die sich für etwas Neues, für die Literatur schlechthin interessieren, aber auch, so stelle ich mir das vor, für die anspruchsvolle Literatur. Die Gefahr, die auf die ukrainische Literatur heutzutage lauert, ich weiß nicht Bescheid, wie es mit den anderen Literaturen ist, ist, dass diese Tradition, dass sie lange nicht da war, man hat einfach das normale Schreiben verlernt, aber auch in der Themenwahl. Und die Gefahr ist immer, dem imaginären Leser etwas Gutes tun zu wollen. Und das hat dann die Folgen, dass man immer schlechter oder primitiver schreibt. Das ist das Problem der ukrainischen Literatur heute.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.